Ja, ich möchte zunächst mal sagen, ich finde es ganz toll, dass ich hier bei euch heute Morgen wieder sein darf. Ich durfte vor 3,5 Jahren, als Katharina das erste Mal ausgesendet wurde, schon mal hier sein mit einer anderen Kollegin. Und ich finde es ganz toll, dass das heute wieder möglich ist. Ich weiß noch, damals hatten wir so ein dickes, langes Seil, das ging hier so durch, da konnte man sich dran festhalten. Und der Spruch war irgendwie: Ich steige hinab, aber wenn ihr das Seil haltet. Und das fand ich, das war eine sehr eindrückliche Geschichte. Ja, und heute Morgen bin ich wieder hier. Ich fange mal so an. Ich bin ein bekennender Werkzeugfreak. Das war ich nicht schon immer. Es hat vielleicht damit zu tun, dass ich früher, bevor ich eine theologische Ausbildung gemacht habe, war ich Kraftfahrzeugmechaniker. Ich habe das Anfang der 80er Jahre gelernt. Heute heißen die Jungs ja Mechatroniker, weil da so viel Elektronik drin ist, aber ich bin noch Mechaniker. Und als solcher habe ich Werkzeug lieben gelernt. Und je besser es ist und je besser die Qualität, desto besser kann auch der Mechaniker damit arbeiten. Billigwerkzeug macht einen manchmal verrückt. Gibt man lieber das Doppelte aus oder das Dreifache, aber dann hat man das Ding auch 20 Jahre und kann es benutzen. Und besonders gut gefällt mir, dass in Gottes Wort das Wort Werkzeug auch vorkommt. Das hat mich ja sowas von angesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibelstelle kennt. Da sagt Gott nämlich zu dem Ananias über den Paulus: Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Damit ihr nicht denkt, ich erzähle euch was, lese ich euch das vor. Das steht in der Apostelgeschichte Kapitel 9 und dann im Vers 15. Doch der Herr sagte: Geh nur hin, denn gerade ihn, den Paulus, habe ich als Werkzeug für mich ausgewählt. Wow, damit kann ich richtig was anfangen. Und ich glaube, dass nicht nur der Paulus ein auserwähltes, ein gutes Werkzeug in Gottes Hand ist, sondern wir alle. Denn wir sind nicht billige Werkzeuge, die manchmal am Discounter für 5 Euro mit da liegen und du denkst, das ist ja wahnsinnig billig, und dann nimmst du das Ding mal richtig in die Hand und dann knackt es ab. Sondern ich glaube, wir sind spezial angefertigte, super Werkzeuge, gemacht vom Meister selbst. Wenn wir mal gucken, wie das mit diesem Werkzeug weitergeht, mit dem Paulus, dann gehen wir von Kapitel 9 ins Kapitel 13. Und da möchte ich euch mal heute Morgen mitnehmen. Das ist die Aussendung der ersten Missionare. Und da sehen wir, was mit diesem Werkzeug passiert. Ich lese einfach nur mal die ersten 3 Verse und ich lese sie einfach immer ein Vers und dann sage ich was dazu. Hier heißt es: In der Gemeinde von Antiochia gab es damals folgende Propheten und Lehrer. Da fragen wir uns ja, Antiochia, was ist denn das? Also Jerusalem haben wir schon mal gehört, aber Antiochia klingt irgendwie so ein bisschen ganz weit draußen. Ist es nicht. Ich habe nachgeguckt, Antiochia galt als eine der 3 Hauptstädte des Römischen Reiches. Also Rom, Alexandria, Antiochien. Eine richtig große Hausnummer. Die Nummer 3 in Deutschland, weiß ich nicht, Hamburg, Berlin, München, also wahrscheinlich Hamburg. Eine von diesen Großstädten. Kulturelles Zentrum, damals schon 150.000 bis 200.000 Einwohner hatte diese Stadt. Und jetzt lesen wir da, dass da eine Gemeinde war. Wie ist denn die da hingekommen, die Gemeinde? Ganz einfach. Paulus war nicht immer ein Werkzeug in Gottes Hand. Der war auch mal, hatte eine Phase in seinem Leben, da war er in der Hand eines anderen. In der Hand des Teufels, der ihn benutzt hat, um Christen zu verfolgen und Christen zu töten. Und wir lesen, dass als Stephanus gesteinigt wurde, stand er mit dabei und hatte sein Wohlgefallen dran. So steht es in der Bibel. Und mit dieser Steinigung, ist ja klar, sind die Christen geflohen in alle möglichen anderen Länder. Und Christen sind bis nach Antiochia geflohen. Aber weil sie den Mund nicht halten konnten und weiter missioniert haben, sind in Antiochia relativ schnell Menschen zum Glauben gekommen. Und eine Gemeinde hat sich gebildet. Und diese Gemeindearbeit ist derart blühend, dass sie mehr Kräfte brauchen. Und die Gemeinde in Jerusalem hört davon und sagt: Barnabas, geh du nach Antiochia und hilf damit. Und Barnabas ist gehorsam und geht dahin. Barnabas sieht die Situation in Antiochia und sagt, das schaffen wir nie alleine. Er geht nach Tarsus und sagt, Paulus, in Antiochia brauchen wir dich ganz dringend. Da gibt es so viel zu tun, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann sind sie etwa ein Jahr in der Gemeinde in Antiochia und sind auch relativ schnell in der Leitung der Gemeinde. Ich lese den Vers 1 weiter. Es gab damals folgende Propheten und Lehrer. Und wenn wir mal mitzählen, dann merken wir, das sind 5 Leute. Also Barnabas, haben wir schon gehört. Und Simeon, der heißt auch Niger, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürfürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Das heißt, 5 Leute in dieser Gemeinde. Ja, 5 Leute in der Gemeindeleitung. Und dann steht hier, als sie aber einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten. Tolle Gemeindeleitung. Die fasten und die beten. Wahrscheinlich gab es irgendwelche Nöte. Also ich bin mal ganz ehrlich, Fasten habe ich jetzt nicht so, aber habe ich auch schon gemacht. Aber wenn es richtig ernst wird, dann fastet man, weil man von Gott eine Antwort will, in wichtigen Lebensfragen. Sagt, Herr, jetzt musst du mir helfen. Manche Menschen sagen, jetzt faste ich so lange, bis ich dann eine Antwort von Gott habe, an diesem und diesem Punkt. Gott lässt dich nicht erpressen, aber Fasten zeigt auch, ich will mich wirklich auf das konzentrieren, was wichtig ist, und auf das Gebet. Gemeindeleitung. 5 Leute in der Gemeindeleitung, was haben die wohl gebetet? Ich kann es mir vorstellen. Ich durfte selbst 8 Jahre lang Teil einer Gemeindeleitung sein, von einer kleinen FEG, da oben, wo ich wohne, am Niederrhein. Was haben wir denn so gebetet? Wir haben gebetet, Herr, diese schwierigen Menschen, die uns da im Augenblick Kopfschmerzen machen, bitte bring sie doch zurecht. Und vor allen Dingen haben wir gebetet, Herr, bitte schenk uns Mitarbeiter für den Kindergottesdienst. Du weißt, das sieht so grottig aus. Wir brauchen dringend Mitarbeiter für den KIGO und auch für den Teamkreis. Jemand, der das stemmen kann. Herr, du siehst, mit der Jungschar, brauchen wir auch Mitarbeiter. Also das Gebet um Mitarbeiter, das hatten wir ganz häufig. Und natürlich auch das Gebet um Geld. Und ich glaube, diese Geschwister hier, damals, diese 5, die haben auch gebetet. Und wahrscheinlich auch, Herr, so viel zu tun hier. Nebenbei, von diesen 150.000 Menschen in Antiochia war ein Drittel Sklaven in großem sozialem Elend. Und wir wissen, dass schon damals die Christen, nicht nur heute, sondern auch damals haben sich die Christen total sozial engagiert. Die haben gesagt, wenn da Sklaven sind, wir müssen denen helfen. Jetzt stellt euch mal vor, eine Gemeinde, 50.000 Bedürftige drumherum, die wissen gar nicht, was sie zuerst tun sollen. So viel haben die zu tun. Eine Sozialarbeit, die wahrscheinlich am Blühen ist. Denn schon früher in der Apostelgeschichte sehen wir, Armspeisungen waren wichtig, Witwenspeisen waren wichtig. Die Christen haben sich darum gekümmert, das ist so wie heute auch. Die Christen sind die, die sich darum gekümmert haben. Und jetzt haben sie gebetet und jetzt antwortet Gott. Als sie aber eine Zeit fasteten und beteten, da sprach der Heilige Geist. Und sie haben wahrscheinlich gesagt, super, der Heilige Geist redet und wir alle können es hören. Was sagt er denn? Da sagt er, stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Bei Luther steht, sondert mir ab. Und die denken wahrscheinlich, kann nicht sein. Gott, du hast uns total missverstanden. Wir brauchen neue Mitarbeiter. Wir haben eine blühende Sozialarbeit. Da gibt es so viel zu tun. Wir fasten, wir beten. Wir sind 5 Verantwortungsträger in der Gemeinde. Und was sagst du hier? Sondert mir aus Barnabas und Paulus. Das sind 2 von 5. Das sind 4 von 10. 4 von 10 ist 40%. 40% unserer leitenden Mitarbeiter mal eben aussondern und wegschicken? Das kann doch nicht sein. Und denen fällt der Kinnladen runter. Und ich könnte mir gut denken, dass einer oder mehrere von den Ältesten denken, okay, Gott, ist eine gute Idee, aber das ist zu viel. Also 40% unserer Mitarbeiter für die Mission, Gott, Das geht nicht. Das machen wir nicht. Und vielleicht sagen Sie also, man sagt ja irgendwie 10% für die Mission. Also Gott, 10% ja. Wir sind 5 leitende Mitarbeiter, 10% ist ein halber. Eine halbe Stelle. Gott, wir richten eine halbe Stelle, einen halber Missionar, den wir irgendwie fortschicken können. Was macht Gott hier? Blühende Arbeit. 5 Mitarbeiter, 2 sollen weggehen. Gott macht hier eine künstliche Verknappung. Man sieht das manchmal im Internet, machen das Läden auch. Nur noch ein paar Schuhe, jetzt ganz schnell kaufen. Das soll den Verkauf anheizen. Das will Gott nicht. Gott will hier keinen Verkauf anheizen. Wenn Gott künstliche Verknappung macht, dann kann es eigentlich nur einen Sinn haben. Er will sagen, ihr lieben Leute, ihr sollt euch nicht auf euch selber und auf eure Ressourcen verlassen, sondern auf mich. Und es gibt ein paar Beispiele in Gottes Wort, wo er das gemacht hat. Ich wurde an den Kampf der Israeliten gegen die Midianiter erinnert. Stichwort Gideon. Das war ein solches Ungleichgewicht. Ich mache es kurz. Am Anfang war ein Israelit auf 4 Midianiter. Gott hat gesagt, viel zu viel, ihr seid viel zu viel. Und ich sage, das darf doch nicht sein. Und das schmilzt dann ab, bis am Schluss auf ein Israelit auf 450 Midianiter. Also da weiß wirklich jeder, das lässt sich mit eigener Kraft, mit eigenen Ressourcen, mit eigenem Verstand, lässt sich das nicht mehr hinbringen. Gott möchte das verknappen, damit er mehr Ehre bekommt. Vielleicht erinnern wir uns an die Speisung der 5000. Das war doch auch so minimalistisch, das war nur ganz wenig, was da zur Verfügung stand. Und trotzdem gebraucht es Gott, um damit viele Tausende satt zu machen. Ihr lieben Leute, lasst uns nicht auf unsere eigenen Ressourcen, auf unsere eigenen Möglichkeiten schauen, sondern auf das, was Gott mit uns vorhat. Der macht das ja nicht aus, um die Gemeinde kaputt zu machen. Im Gegenteil, er möchte, dass an anderer Stelle, wo noch gar keine Gemeinde ist, dass dort Gemeinde entsteht. Vielleicht war jemand anders im Ältestenkreis, der gesagt hat, lieber Gott, gute Idee, aber das ist zu früh. Dass wir Missionare aussenden sollen, haben wir irgendwie kapiert, aber das ist zu früh. Wir haben keinen. Lass es uns doch so machen. Wenn die neuen jungen Leute nachwachsen und dann in das Alter kommen und dann die anderen Stellen ersetzen können, dann können wir doch jemand freisetzen. Dann kann doch jemand gehen. Und wie lange soll das gehen? 3, 4, 5 Jahre? Ist viel zu früh. Zum Glück sagen Sie das nicht, aber dieser Gedanke kommt uns auch. Das Interessante ist, manchmal kommt der Ersatz erst, wenn der andere geht. Wir haben selber erfahren in unserer Gemeinde, jemand hat jahrzehntelang Jungscha gemacht. Und dann hat er irgendwann, es war kein Nachfolger an sich, dann hat er irgendwann gesagt, ihr lieben Leute, und jetzt zu dem und dem Datum gehe ich, over and out. Und er hat nicht gesagt, naja, bis ein Neuer dann da ist, mache ich dann immer noch mal weiter. Und er ist gegangen. Und innerhalb kürzester Zeit war ein Neuer da. Warum war der nicht eher gekommen? Der hat gesagt, ich will das nicht so machen, wie der Alte das gemacht hat, ich möchte das gerne anders machen. Kann man ja prächtig verstehen. Ich denke, Gott lässt auch in dieser Gemeinde ein Vakuum entstehen. Weil wenn 2 von 5 gehen, dann ist da ein Vakuum. Und dieses Vakuum benutzt der Heilige Geist, um jemand Neues reinzusaugen. Ein Vakuum saugt ja. Und ich glaube, das hat Gott auch in dieser Gemeinde vor. Die Gemeinde ist nicht zusammengebrochen, als Saulus und Barnabas dann gegangen sind, sondern neue Leute sind mit dazugekommen. Eine dritte Ausrede könnte kommen, warum die Gemeinde keine Missionare aussenden will. Wenn wir die Leute aussenden, dann wird es doch bei uns vernachlässigt. Muss man doch einfach nur 1 und 1 zusammenzählen. Ein Argument, was wir häufig hören, wenn es übrigens darum geht, sollen wir evangelisieren? Sollen wir neue Leute in unsere Gemeinde einladen? Sollen wir richtig was machen, damit Fremde Jesus hören? Aber dann werden wir doch vernachlässigt. Was sagt denn unser Herr Jesus dazu? Es ist schon ein hartes Beispiel. Aber Jesus sagt, verlässt nicht der gute Hirte die 99 Schafe, die sicher sind, um das eine zu suchen und zu retten? Also das ist der Weg Jesu. Wir können uns sehr lange mit uns selber beschäftigen und um uns selber zu kümmern. Und ich will es überhaupt nicht kleinreden. Und die Gemeinde damals hat es auch nicht gemacht. Ich habe eben schon hingewiesen auf Apostelgeschichte 6. Da haben sie gesagt, es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen. Deswegen lasst uns weitere Mitarbeiter suchen, die die Armspeisung machen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Missionare ausschicken, wenn wir uns das etwas kosten lassen, wenn wir selber missionarisch tätig werden, dann werden nicht unsere eigenen Leute vernachlässigt, sondern sie werden selber noch angespornt, denn sie können auch beten und auch an dieser Stelle mithelfen. Eine vierte Ausrede, die den Leuten gut in den Kopf gekommen sein könnte, ist: gute Idee, Gott, aber das wird viel zu teuer. Schon jetzt sind wir finanziell am Limit. Und jetzt sagst du uns, dass wir 2 von 5 aussenden sollen. Und uns ist bewusst, aussenden heißt nicht einfach nur Gottes Segen und alles Gute auf eurer Reise, sondern aussenden heißt Kontakt halten. Aussenden heißt, ich sorge dafür, dass du dort hinten nicht verhungerst. Und jeder weiß, dass auch ein Missionar sein Auto betanken muss, eine monatliche Miete bezahlen muss, monatlich was für die Rente einzahlen muss und all diese Sachen. Und ich glaube, sie waren sich dieser Verantwortung bewusst. Und ich möchte an dieser Stelle kleiner Einschub, mal denen, die sich hinter eure Missionare, und Katharina ist, glaube ich, nicht die Einzige, sondern ihr habt noch andere, einfach mal ganz herzlich danken, dass ihr das tut. Sei es ein Einmalbetrag oder sei es ein monatlicher Betrag. Ein monatlicher Betrag ist natürlich für den Missionaren viel besser, weil damit kann er rechnen. Die Gemeinde hier hat sich das richtig etwas kosten lassen. Vielen Dank, wer sich das von euch etwas kosten lässt. Gute Idee, aber das wird zu teuer. Eine kleine Beobachtung. Als Gott sagt, stellt mir Barnabas und Saulus frei für die Aufgabe, da benutzt er ein extrem starkes Wort. Im Griechischen heißt hier, bindet mir los. Also losbinden, dieses Wort wird normalerweise gebraucht im Kontext des Knastes. Jemand ist festgebunden im Gefängnis. Und Gott weiß, dass Paulus und Barnabas in der Gemeinde so eingebunden sind, so festgebunden ist, dass es ein Akt des Losbindens braucht, ein Akt des Fesselnlösens. Das Wort wird auch, losbinden wird auch benutzt bei Ehescheidung. Das ist dasselbe Wort. Das heißt, ist ja ganz klar, wenn jemand in der Gemeinde aktiv ist, dann ist die Gemeinde einfach sein Aquarium, da schwimmt er rum, da ist er ein Fisch im Wasser, da ist er einfach drin. Und Gott sagt, raus. Das ist ein richtig aktives, nicht wir lassen sie jetzt mal ziehen, sondern bindet mir los. Ihr müsst sie mir freigeben. Wie reagiert die Gemeindeleitung? Vers 3. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und des Betens. Was eine reife Entscheidung. Die haben gesagt, jetzt müssen wir mal, wenn einer etwas hört, der könnte sich irren. Wenn 2 etwas hören, dann muss man schon aufpassen. Aber wenn sie das alle gehört haben, stellt mir Barnabas und Saulus frei. Leute, dann könnte etwas dran sein. Und sie sagen nicht, verrückter Gedanke, weg damit. Den Gedanken erlauben wir gar nicht. Sondern sie sagen, nee, jetzt wollen wir was genau wissen. Und sie fasten nochmal und sie beten nochmal. Und dann kommen sie zum Schluss, Gott hat geredet. Wir könnten uns irren, aber das Risiko, Gott nicht zu gehorchen, ist viel größer als das Risiko, Blödsinn zu machen. Und hier steht dieses lapidare, oder ich weiß nicht, ob es lapidar ist, legten sie ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Das finde ich unheimlich wichtig. Sie legten ihnen die Hände auf, wenn wir jemanden segnen, dann ist das zum einen ja, dass ich sage, was da jetzt geschieht, das ist von Gott. Das, du und Gott. Und auf der anderen Seite lege ich ihm auch die Hände auf und sage, nee, ich stelle mich auch dahinter. Mein Segen hast du auch. Und nicht nur mein Segen und ein paar gute Worte, sondern ich werde dich unterstützen und ich werde das mitmachen. Und genau das machen sie auch. Und dann steht, und dann ließen sie ziehen. Da sind sicher ein paar Tränen geflossen, wo die dachten, menschlich gesehen ist es ein Irrsinn, was wir hier veranstalten. Unsere zwei besten Leute schicken wir raus. Aber Herr, nicht weil wir irgendwas Kurioses tun wollen, sondern weil du es gesagt hast. An dieser Stelle, in diesen drei Versen, sehen wir, dass die Brutstätte für neue Missionare ist die Ortsgemeinde. Ist die ganz normale Ortsgemeinde, die FWG, die Stadtmission, die Landeskirche, die Pfingstgemeinde, die Brüdergemeinde, die ganz normale Gemeinde, wo sich das Werkzeug zunächst mal bewähren muss. Das ist die Brutstätte. Ich habe 12 Jahre lang an der Bibelschule in Cornerstone gearbeitet und ich kann euch sagen, es ist nicht die Brutstätte für neue Missionare. Denn Cornerstone guckt schon vorher, warum kommst du überhaupt nach Cornerstone und gehst nicht nach Wiedenest oder nach Adelshofen, es gibt ja noch viele andere schöne Bibelschulen. Und wenn Leute sagen, ich möchte in die Mission gehen, dann sagen wir, okay, dann bist du hier richtig. Aber dieses Verlangen, Gott in der Mission zu dienen, das ist schon vorher da. Und deswegen, die neuen Missionare kommen aus der Gemeinde. Das ist die Brutstätte. Und ich wünschte mir auch, dass ihr weiterhin noch stärker eine Brutstätte für neue Missionare werdet. Ist ja klar, wir sind alles ganz normale Menschen und da kommen auch ganz normale Missionare raus. Wir wollen das nicht irgendwie überhöhen oder sagen, das sind jetzt die Superheiligen und die Supergeistlichen. Aber der Missionsbefehl Jesu ist noch nicht erfüllt. Es haben noch nicht alle Volksgruppen von Jesus gehört. Würden wir das Gott erlauben, dass er zwei von unseren Top-Leuten beruft und sagt, stellt mir frei, bindet mir los? Was hat denn die Gemeinde davon gehabt, dass sie die Leute weggeschickt hat? Das ist mein letzter Gedanke. Ein Riesensegen. Die Gemeinde in Antiochia durfte hören, was auf der Missionsreise, die hier passiert, die hier initiiert wurde, was da passiert ist. Wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Dass Leute in Korinth angefangen haben, die Bibel zu lesen. Dass Leute in Beröa zum Glauben gekommen sind. Wenn die damals nicht gehorsam gewesen wäre, dann hätte die erste Missionsreise gar nicht stattgefunden. Dann, wer weiß, ob wir heute was von Jesus erfahren hätten. Was ein Riesensegen. Die Gemeinde ist in der Bibel genannt, weil sie gehorsam war und weil sie die Missionare ausgesendet hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Segen, der hier auf die Gemeinde zurückkommt, größer ist als der Aderlass. Und es war einer, den sie am Anfang gelassen haben. Mein Gebet ist, dass Gott auch uns gebraucht und auch uns wieder neu zu sendenden Gemeinden macht. Amen.